Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Hallo bei Ofenkäse Crimes.
Hi.
Hier ist Kathi. Ich habe heute wieder Raffi bei mir sitzen an diesem wunderschönen Samstagabend. Raffi gibt mir heute wieder das Mikro in die Hand, nachdem du ja letzte Woche die Folge gemacht hast.
Genau.
Darf ich heute wieder.
Freust du dich?
Yes. Raffi, ich habe dir mal erzählt, dass ich mal in einer Fleischerei gearbeitet habe. Erinnerst du dich?
Ja, in irgendeinem Praktikum, oder?
In einem Praktikum, genau. Und ja. Da habe ich dir auch erzählt, dass als ich da gearbeitet habe, ich immer total nach, ja, also selbst wenn ich duschen war, immer noch extrem nach Schwein gerochen habe und diesen Rauchgeruch nicht aus den Haaren bekommen habe. Und ja, in Bezug auf den heutigen Fall musste ich irgendwie da die ganze Zeit dran denken. Naja, so viel dazu. Du wirst gleich mehr erfahren.
Okay.
Du hast gegessen, ja. Ich hoffe, du hast es auch schon einigermaßen verdaut.
Ich bin da ja nicht so zart beseitet, was so Sachen angeht.
Also, aber wenn wir oft Horrorfilme oder sowas gucken oder wo, du hast halt ein Problem, so wenn so Nadeln gesetzt werden oder so sowas, ne? Damit hast du ein Problem.
Ja, das hat mir das nicht in der allerersten Folge.
Ja, stimmt, ja, ja.
Ja, so ein unter die Fingernägel, so Sachen finde ich nicht so schön.
Okay, das heißt so, aber so ganz eklige Sachen, das macht dir dann nichts, eigentlich nichts aus.
Ja, warten wir mal ab, was du gleich erzählst. Okay.
Aber vielleicht für euch auf jeden Fall eine kleine Triggerwarnung in diese Richtung. Ich würde euch empfehlen, nichts dabei zu essen, weil mir hat sich auch so ein bisschen der Magen dabei rumgedreht. Und wir informieren euch noch, dass es heute auch um häusliche Gewalt, um sexuelle Gewalt und um psychische Erkrankungen geht. Das heißt, wenn ihr das nicht so gut könnt, dann schaltet doch einfach in der nächsten Folge dazu. Aberdeen ist eine kleine Stadt in der sogenannten Hunter Region in New South Wales in Australien. Diese Region ist bekannt für ihre guten Weine, das Züchten von Pferden, aber auch für den Kohleabbau. 12 Kilometer nördlich von Aberdeen liegt Muswell Brook, bekannt für Viehzucht und den großen ortsansässigen Schlachthof. Mai 1976. Schreie, weinen, Luft holen. Endlich geschafft. Eine neue Erdenbürgerin hat soeben das Licht der Welt erblickt. Ein Mädchen namens Melissa Ann. Ein Wunder. Das perfekte Familienglück für die frisch verheirateten Eltern namens David Kellett und Catherine Knight scheint vollkommen. Doch für die junge Familie ist nichts vollkommen und das schon seit langer Zeit. Kein Liebesurlaub, kein glückseliges Kinderwagenschieben in der warmen Frühlingssonne. Aber beginnen wir von vorne. Catherine Mary Knight kommt am 24. Oktober 1955 als Zwilling zur Welt. Catherine und ihre Zwillingsschwester sind die Töchter von Barbara Ruffin und Ken Knight. Doch Ken ist nicht der Lebenspartner oder ihr Ehemann, sondern der Arbeitskollege ihres eigentlichen Ehemannes Jack Ruffin. Die Familie war bekannt in der Stadt. Die Geburt der Kinder ein Skandal im konservativen Ort. Als Barbaras Ehemann verstarb, lebten die Kinder und Barbara fortan mit der Knight-Familie. Catherine und ihre Geschwister mussten in einem Umfeld aufwachsen, das wir uns für kein Kind jemals wünschen würden. Zu viel mussten sie sehen, zu viel ertragen. Knight, der Alkoholiker war, vergewaltigte Barbara, während die Kinder dabei zusahen. Gewalt war Alltag für die kleine Catherine. Catherine erzählte, dass sie zwar nicht von ihrem Vater, allerdings von anderen Familienmitgliedern sexuelle Gewalt erfahren musste, bis sie 11 Jahre alt war. Ihr einziger Zufluchtsort war Catherines Onkel, Oscar Knight, ein berühmter und preisgekrönter örtlicher Pferdezüchter. Ihm konnte sie alle ihre Sorgen, Wünsche und Träume weitergeben. Er hörte ihr zu, verurteilte nicht, er war keine Gefahr. Und noch etwas bereitete Catherine Freude. Sie liebte es, auf dem Schlachthof auszuhelfen, in dem auch Teile ihrer Familie angestellt waren. Schon früh faszinierten sie die Innereien der Tiere und die scharf gewetzten Messer. Für Catherine brach 1969 eine Welt zusammen, als ihre einzige Bezugsperson, ihr Onkel Oscar, Suizid begangen. Bis heute erzählt Catherine, dass der Geist ihres verstorbenen Onkels sie in ihren Träumen besuchen komme. So war Catherine die meiste Zeit alleine. Alleine mit ihrer Zwillingsschwester. In einer Welt, in der Erwachsene, die Sicherheit und Geborgenheit bieten sollten, tagtäglich die Seele der Kleinsten verletzen. Kein Platz für eine Kindheit, in der Catherine von Erwachsenen lernt, in der sie Kind sein kann und unbeschwert die prägendste Zeit des Lebens genießt. Stattdessen ist sie machtlos. Keine Macht, keine Kontrolle. Ausgeliefert sein, keine Selbstbestimmung. Nein sagen, sich stark fühlen. All das konnte Catherine in der Schule. Sie war bekannt, andere Kinder zu hänseln und sich über andere Kinder lustig zu machen. Sie fing an, SchülerInnen zu schlagen und sie zu verletzen, griff sogar die LehrerInnen an. Allerdings hatte sie auch eine andere Seite. Wenn sie keine Wutausbrüche hatte, beschrieben die LehrerInnen sie als exzellente Schülerin, die engagiert ist und gute Noten hat. Mit 15 brach Catherine die Schule ab. Einfach raus. Sich lösen. Catherine begann in einer Kleidungsfabrik als Näherin zu arbeiten. Aber nach 12 Monaten entschied sie sich, den beruflichen Weg einzuschlagen, den bereits viele ihrer Familienmitglieder wählten. So begann Catherine mit gerade einmal 16 Jahren auf dem ortsansässigen Schlachthof zu arbeiten. Dort war sie zuständig für das Entfernen von Innereien der Tiere. Das erste Mal in ihrem Leben fühlte sie sich gut und verstanden. Ihre Arbeit wurde geschätzt. So wurde Catherine nach nicht allzu langer Zeit auf dem Schlachthof befördert. So war sie nicht mehr mit dem Entfernen von Innereien, sondern mit dem sogenannten Boning, also dem Ausbeinen von Tieren, beschäftigt. Catherines ganzer Stolz? Ihr eigenes Schlachtermesserset. So stolz, dass Catherine sich die Messer über ihr Bett hing. Wenn jemand Catherine ansprach, warum sie das tun würde, sagte sie nur, dass sie halt stets griffbereit wären, wenn man sie mal brauchen würde. Aber Catherines Leben scheint sich mit der Tätigkeit auf dem Schlachthof zu wenden. Sie hat einen festen Job, in dem sie Anerkennung bekommt, und die Arbeit auf dem Schlachthof bereitet ihr Freude. Er bietet ihr Struktur. Sie arbeitet mit Tieren, toten Tieren, nicht mit Menschen. Menschen verletzen und tun weh. Das hatte sie über die Jahre doch schon so oft erlebt. Aber ein Mensch schafft es trotzdem, in Catherines Herz vorzudringen. Ein Arbeitskollege. 1973 trifft Catherine David Kelland. Beide verlieben sich Hals über Kopf. Kelland ist alkoholabhängig. Höhen und Tiefen. Ganz normal in einer Beziehung. Streitigkeiten, auch das kommt in Beziehungen vor. Aber bei David und Catherine sehen diese Konflikte anders aus. Oftmals kommt es zu Handgreiflichkeiten, die von Catherine ausgehen. Unberechenbare Wutausbrüche und Beschimpfungen stehen an der Tagesordnung. Trotz alledem läuten im Jahr 1974, nur ein Jahr nach dem Kennenlernen von Catherine und David, die Hochzeitsglocken. Eine Verlobung mit einem romantischen Antrag gab es allerdings nicht. Catherine verlangte von David, dass er sie heiraten müsse. David gab nach. Noch auf der Hochzeit bekam David eine Warnung von keiner anderen als Barbara Ruffin, Catherines Mutter. David Kelland erinnert sich so. The old girl said to me to watch out. You better watch this one or she fucking kill you. Stir her up the wrong way or do the wrong thing and you're fucked. Don't ever think of playing up on her. She fucking kill you. And that was her mother talking. She told me she's got something loose. Also David erinnert sich quasi später, dass Barbara Ruffin, Catherines Mutter, zu ihm kam und sie ihm halt gewarnt hat und hat gesagt, die Alte hat wirklich einen Dachschaden, pass auf, sie wird dich halt töten. Wenn du nur eine Kleinigkeit falsch machst, dann wird sie dich auf jeden Fall verdammt nochmal umbringen. Ja, und die Warnung von Catherines Mutter wurde dann schneller zur Realität, als David wohl jemals hätte ahnen können. Denn bereits in der Hochzeitsnacht kam es zu einem Vorfall. David wachte mitten in der Nacht auf. Catherine sitzt auf ihm. Er bekommt keine Luft. Sie drückt ihm die Hände auf die Kehle. David kann sie abwenden. Catherines Erklärung gegenüber David, warum sie das gemacht hat? Sie sei enttäuscht gewesen über den nur dreimal stattgefundenen Liebesakt. Denn laut den Aussagen ihrer Mutter hatte diese in ihrer Hochzeitsnacht 6-mal Sex mit ihrem Ehepartner gehabt. Trotz alledem führten David und Catherine ihre Ehe, die kürzlich erst beschlossen wurde, fort. In der darauffolgenden Zeit kam es immer wieder zu gewalttätigen Vorfällen. So schlug die zu der Zeit hochschwangere Catherine David eine Bratpfanne über den Kopf, als er zu spät aus dem Pub nach Hause kam. David konnte sich gerade noch, bevor er zusammenbrach, zu den Nachbarn retten. Trotz eines Schädelbruches überredete Catherine ihn, keine Anzeige zu erstatten. Im Mai 1976 wird, wie bereits am Anfang unserer heutigen Folge erwähnt, die kleine Melissa Ann in die zerrütteten Familienverhältnisse geboren. Kellett, der die unberechenbaren und gewaltsamen Taten seiner Frau kaum noch mehr aushält, verlässt Catherine, die nun alleine mit ihrem Säugling ist. Am nächsten Tag sehen PassantInnen auf einer der örtlichen Hauptstraßen Catherine mit ihrer kleinen Tochter. Sie sehen, wie Catherine den Kinderwagen, in dem der Säugling liegt, aggressiv hin und her schwingt, ihn schüttelt und rüttelt. Die PassantInnen reagieren sofort und alarmieren die Polizei. Daraufhin wird Catherine in das St. Elmo Hospital in Chelmsworth eingewiesen. Die ÄrztInnen diagnostizieren bei ihr eine postpartale Depression. Postpartale Depressionen können nach der Geburt in der Zeit des Wochenbettes auftreten und es ist so, dass die Symptome einer postpartalen Depression so eine weite Bandbreite haben. Also viele verspüren zum Beispiel nur eine leichte Traurigkeit, das ist dann das, was oft so Baby Blues genannt wird, aber es können aber auch mitunter heftige psychotische Reaktionen auftreten, also wie Wahnvorstellungen oder ja, Halluzinationen. Ja, zurück zu Catherine. Diese wird nach einigen Wochen aus dem St. Elmo's Hospital entlassen, aber allerdings eskaliert die Situation danach relativ schnell. 2 Monate später. Nur noch ein paar Minuten, dann kommt er. Sie ist so still, liegt so friedlich da, nuckelt zufrieden an ihrem kleinen Daumen. Bald müsste er da sein, der Zug. Die kleine Melissa Ann liegt auf den Gleisen. Catherine hatte sie dort abgelegt. Dieses unterwegs in die Stadt, eine gestohlene Axt im Gepäck. Sie läuft mit der Axt umher, droht Fremden, sie umzubringen. Nur noch ein paar Minuten, bis der Zug kommt. Das war's, bald ist's vorbei. Oder doch nicht? Denn in der letzten Minute wird ein Ortsansässiger, der von allen nur Old Ted genannt wird, auf den kleinen Säugling auf dem Gleisbett aufmerksam. Die kleine Melissa Ann wird gerettet. Catherine wird am selben Tag wieder eingeliefert. Allerdings entlässt Catherine sich noch am selben Tag. Einige Tage später verletzte Catherine eine Frau mit einem Messer im Gesicht und bedroht sie, mit ihr gemeinsam nach Queensland zu fahren, der Ort, an dem David nun lebt. Catherine will ihn ausfindig machen, ihn zurückhaben oder ihn wenigstens zur Rede stellen, was ihm eigentlich einfällt, ohne ihre Erlaubnis abzuhauen. Die entführte Frau konnte Catherine überreden, an einer Tankstelle zu halten und konnte so flüchten. Catherine ließ allerdings nicht von ihrem Plan los und nahm einen Jungen an der Tankstelle als Geisel gefangen und bedrohte auch ihn mit einem Messer. Auch hier wurde die Polizei alarmiert und Knight konnte entwaffnet werden. Wie so oft zuvor wurde sie auch hier in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Als die Polizistin Knights Ehemann David über den Vorfall informierten, verließ dieser seine neue Freundin und so kam es dazu, dass Catherine nach ihrer Entlassung unter der Obhut von David und ihrer Schwiegermutter betreut wurde. Und auch David war wieder gewillt, sein Glück mit Catherine erneut zu versuchen. Catherines Leben schien sich zu normalisieren, als ihr Wunsch in Erfüllung ging, mit David zu leben. Sie bekam sogar eine neue Arbeitsstelle in einer Fleischerei. 1980 bekamen David und Catherine dann ein zweites Kind namens Natasha Marie. Wie schon nach der Geburt der ersten Tochter trennten sich die beiden. Aber dieses Mal war es Catherine, die David verließ. Sie zog gemeinsam mit ihren Kindern zurück in ihren Heimatort und arbeitete wieder im Schlachthaus von Muswell Brook. Als man David fragte, warum er sie nicht früher verlassen habe, erzählte er den Leuten, dass der Sex mit Catherine einfach zu gut gewesen sei. 1986 war Catherine bereit, eine neue Beziehung einzugehen, als sie den damals 38-jährigen Minenarbeiter David Saunders kennenlernte. Saunders zog schnell zu Catherine und ihren beiden Töchtern ein. Würde es dieses Mal besser werden? Keine Eskapaden, sondern ruhige Familienmomente? Die Antwort lautet nein. Immer wieder kommt es auch in dieser Beziehung zu heftigen Konflikten. Catherine wirft Saunders öfters aus dem Haus, nur um ihn später dazu zu überreden, wieder zu ihr zurückzukehren. Im Mai 1987 schnitt sie Saunders altem Hund Diego vor seinen Augen die Kehle durch und sagte ihm, dass sein Schicksal das gleiche sei, wenn er ihr fremdgehen würde. Auch ihn schlug Catherine mit einer Bratpfanne bewusstlos. Doch auch hier wird ein weiteres drittes Kind hineingeboren, die kleine Sarah. Die kleine Sarah kommt im Juni 1988 auf die Welt. Ihr Vater hält es auch nicht mehr aus. Er muss hier raus. Er erzählt seinen ArbeitskollegInnen, dass er Angst vor Catherine hat. Nach einem Streit, in dem Catherine ihm ein heißes Bügeleisen in das Gesicht wirft, flieht er. Als er einige Monate später zurückkehrte, um seine Tochter zu sehen, stellte er fest, dass Knight zur Polizei gegangen war und eine Verfügung gegen ihn wegen angeblicher Gewalttätigkeit erwirkt hatte. 1990 wurde Catherine erneut schwanger und ihr erster Sohn wurde geboren, Eric Chillingworth. Übrigens ist dieses Kind aus einer nun neuen Beziehung mit einem ihrer Arbeitskollegen aus dem Schlachthof namens John Chillingworth entstanden. Nach 3 Jahren verließ Catherine John Chillingworth und Achtung, jetzt wird es verwirrend, begann eine Affäre mit John Price, der nun zum Hauptakteur wird. John Price wird von allen Pricey genannt. Er war Vater von 3 Kindern, als er die Affäre mit Catherine Knight begann. Jeder mochte ihn. Er war überall als sympathischer Typ bekannt. Seine eigentliche Ehe endete 1988. Seine 2 Töchter lebten bei ihm. Sein anderes Kind verblieb nach der Scheidung bei seiner Ex-Frau. Auch bekannt war ihm Catherines gewalttätiger Ruf. Trotzdem ging er die Beziehung ein und Catherine zog bei ihm mit ihren Kindern in sein Haus ein. Die ersten Wochen liefen harmonisch und gut. Price bezeichnet diese Zeit selbst als Life was a bunch of roses, also dass das Leben wie ein Strauß Rosen war. Schon früh in der Beziehung gab es den ersten großen Konflikt darüber, dass Price sich weigerte, Catherine zu heiraten. Diese war so erbost darüber, dass Catherine einen Erste-Hilfe-Koffer aus Prices Arbeitsstelle stahl, diesen filmte und das Tape an John Prices Boss übergab, nur um danach zu behaupten, Price würde seinen Arbeitgeber beklauen. So wurde Price nach 17 Jahren Minenarbeit gekündigt. Am selben Tag verließ er Catherine und warf sie und ihr jüngstes Kind aus seinem Haus. Einige Monate später nahm Price allerdings wieder Kontakt zu Catherine auf. Sie stellten die Beziehung erneut auf die Probe. Price weigerte sich allerdings, Catherine auch zum Schutz seiner leiblichen Töchter wieder bei ihm wohnen zu lassen. All seine Freunde und Freundinnen wendeten sich von Price ab, da sie die ständigen Konflikte nicht mehr ertragen konnten. Sie konnten nicht zusehen, wie Price täglich von Catherine seelisch und körperlich misshandelt wurde. Immer wieder versuchte Price, Catherine zu verlassen. Sie kommen wieder zusammen. Immer im gleichen Ablauf. Verletzungen, Misshandlungen, Angriffe, Entschuldigung, Sex, Versöhnung. Bis zum nächsten Ausbruch. Eine ständig tickende Zeitbombe. Mehrmals drohte Catherine Price: If you leave me, I will cut your balls out. Wenn du mich verletzt, dann schneide ich dir die Eier ab. Februar 2000. Catherine steht mal wieder an John Prices Türe. Eines ihrer Fleischermesser in der Hand. Sie versucht mal wieder in das Haus einzudringen, will bei ihm wohnen. John verneint. Sie weiß doch, das wolle er nicht. Das würde doch nicht gut ausgehen. Das wissen sie doch beide. Aber Catherine kann es nicht fassen, wie er es wagen kann, sie so dastehen zu lassen. Sie versucht, ihn mit einem ihrer Messer zu attackieren. John versucht nach diesem Angriff, eine einstweilige Verfügung zu erhalten. Er kann nicht länger sein Leben riskieren, das Leben seiner Töchter aufs Spiel setzen. Er weiß, er muss handeln. Nichts ahnt, dass Catherine bereits ein anderes Schicksal für ihn geplant hat, geht er noch auf dem Weg zur Arbeit zu einem Gericht und stellt die einstweilige Verfügung gegen Catherine. Auf seiner neuen Arbeit erzählt er all seinen Kollegen und Kolleginnen von dem Vorfall. Sagt, er habe Angst um sein Leben. Er wisse, wenn er zur Polizei gehen würde, würde Catherine seinen Töchtern etwas antun. Sie flehten John mehrmals an, nicht nach Hause zu gehen und sich Hilfe zu holen. Aber John erklärte ihnen, dass Catherine keine Ruhe geben würde und er so sehr Angst um seine Kinder habe. Er sagte ihnen, entweder wird sie mich holen und wenn sie mich nicht bekommt, dann wird sie meine Kinder angreifen. Als Price am Abend von der Arbeit nach Hause kommt, befinden sich seine Töchter auf einer Pyjama-Party. Catherine hatte sie dorthin gebracht. Catherines leibliche Kinder wurden von ihrer Tochter Natascha betreut. Mit ihr war sie am Vortag gemeinsam essen. Natascha erzählte später, dass es ihr komisch vorkam, dass ihre Mutter sie ins Restaurant einlud und sagte, I wanted to be special. Nichts ahnt, wovon ihre Mutter sprach. Price bleibt an dem Abend bei den NachbarInnen bis ca. 11 Uhr. Gegen 11.30 Uhr geht er zu Bett. Als Price aufwacht, steht sie dort. Es ist Catherine. Aber anstatt zu fliehen oder die Polizei zu informieren, haben die beiden Sex. Nach dem Sex schläft Price ein. Als Price am nächsten Morgen nicht zur Arbeit erscheint und seine Nachbarn sehen, dass sein Auto immer noch in der Einfahrt steht, rufen die ArbeitskollegInnen von Price die Polizei. Diese finden sofort Blut an der Tür. Sie klopfen und klingeln, aber niemand reagiert. Durch die Hintertür finden sie einen Weg herein. Die Bilder, die sie dort sehen, ließen viele der Polizistinnen und ErmittlerInnen traumatisiert zurück. Deswegen jetzt nochmal eine explizite Triggerwarnung. Alle, die jetzt noch was zu essen in der Hand haben, legen das jetzt am besten weg. Catherine liegt bewusstlos, aber noch lebend auf dem Bett. Sie liegt zwischen Pillendosen und wird sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Aber John Price wurde brutal ermordet. Catherine muss nach Angaben der Rekonstruktion der ErmittlerInnen 37 Mal auf den schlafenden John eingestochen haben. Dabei verletzte sie mehrere überlebenswichtige Organe. Beide Lungenflügel, die Leber, den Magen, die Bauchspeicheldrüse, die linke Niere, den Dickdarm und die Aorta. Price versuchte in diesem Zustand zu flüchten und schaffte es sogar bis zur vorderen Haustür, muss dann aber entweder wieder rückwärts gefallen sein oder wieder zurückgeschoben worden sein, wo er schließlich aufgrund seiner inneren Verletzungen ausgeblutet ist. Aber Catherine konnte es dabei nicht belassen. Sie wollte ihn erniedrigen, wie ein Tier sterben lassen. Wenn sie den Mann nicht haben konnte, dann sollte es niemand. Catherine erstach John nicht nur, sondern enthauptete und häutete ihn. Seine Haut hing sie an einem Stück von den Füßen bis zu dem Hals auf einen Fleischerhaken direkt in den Eingangsbereich. Den Kopf von John kochte Catherine gemeinsam mit anderen Teilen seines Körpers und Gemüse in einem großen Kochtopf. Sie bereitete zwei Teller mit den gekochten Teilen für Johns Töchter vor und bereitete das Fleisch mit Kartoffeln und Gemüsen und mit Bratensoße auf zwei Tellern für die Töchter vor. Neben jedem der Teller mit Johns Fleisch hatte sie ein Namensschild der Kinder gehangen. Die Ermittlerinnen konnten herausfinden, wann genau die einzelnen Taten stattgefunden haben. Da der Kochtopf mit Johns Kopf immer noch ca. 40 bis 50 Grad Celsius hatte, als sie ihn am Ort des schrecklichen Geschehens vorfanden und den Deckel des Topfes öffneten. Knight versuchte die Tat als eine Art Racheakt darzustellen. Auf einem Foto am Tatort von Price schrieb Catherine, Time got you back, Jothan, for raping my daughter. You too back for Ross, for little John. Now play with little John's dick. Die Anschuldigungen, dass John die Kinder sexuell missbraucht haben sollte, wurden allerdings nie belegt und erwiesen sich auch als nicht haltbar. Catherine Knight wurde festgenommen und am 4. März verhört. Eine Blutprobe ergab, dass sie weder unter Drogen stand noch Alkohol getrunken hatte. In einem Interview behauptete Catherine, sich an nichts erinnern zu können. Sie wisse nicht, wie John gestorben sei. I really don't know nothing, sagt sie. Am 2. Februar 2001 wurde Catherine angeklagt wegen Mordes. Der Prozess sollte eigentlich schon am 23. Juli beginnen, er musste allerdings aufgrund einer Erkrankung des Verteidigers verschoben werden. Am 15. Oktober, 9 Tage vor Catherine Knights 46. Geburtstages, trat das Geschworenengericht in Newcastle zusammen, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Wegen der ungewöhnlichen und sehr schrecklichen Tatumstände und den Beweismitteln erlaubte man Personen, die für die Jury ausgewählt worden waren, das Geschworenenamt auszuschlagen, falls sie psychische Schäden für sich befürchteten. Catherine Knight schwörte, sich an nichts erinnern zu können. Die Sachverständigen diagnostizierten zwar Ansätze einer Persönlichkeitsstörung, also hier der Borderline-Persönlichkeitsstörung, versicherten jedoch, Catherine Knight sei nicht psychisch erkrankt und deshalb voll schuldfähig. Das Gericht befand sie am 18. Oktober für schuldig. Schuldig, John Price vorsätzlich ermordet zu haben, und verurteilte sie am 8. November als erste Frau in Australien zu einer lebenslangen Haftstrafe, ohne die Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. Ich lese euch auch kurz etwas aus der Urteilsverkündung vor. The level of culpability of the prisoner is extreme. The murder was premeditated, hieß es in der Urteilsbegründung. The last minutes of his, also John Price's life, must have been a time of abject terror for him, as they were a time of utter enjoyment for her. Jonathan Price, der Sohn des Ermordeten, bedauerte es gegenüber Reportern, dass in Australien nicht die Todesstrafe verhängt werden konnte. Im Juni 2006 wurde Berufung gegen die lebenslange Freiheitsstrafe eingelegt. Der für Neu-Süd-Wales zuständige Court of Criminal Appeal wies den Antrag allerdings im September zurück. Richter McCallum begründete das damit, dass sich Catherine Mary Knight eines schrecklichen Verbrechens almost beyond contemplation in a civilized society schuldig gemacht habe. Also ja, dass sich Mary Knight eines so schrecklichen Verbrechens, dass man sich fast gar nicht in einer zivilisierten Gesellschaft vorstellen kann, halt schuldig gemacht hat. Ja, bevor Raffi und ich jetzt gemeinsam über den Fall diskutieren, Raffi, würde ich dich bitten, noch was vorzulesen, und zwar ein Zitat von dem ersten Mann von Catherine, der erzählt, wie sie eins ihrer Lieblingszimmer in dem Haus geschmückt hat. Würdest du das vorlesen, wenn ich dir das geben würde?
Ja, gerne.
Dann gebe ich dir das mal hier rüber. Ich schieb dir mal den Laptop. Kannst du das lesen?
Ja.
Okay, also Raphael liest jetzt das Zitat von David Callan vor. Catherine Mary Knights ersten Ehemann.
Okay. The walls were covered in cow hides, water buffalo and deer horns, old-fashioned fur wraps, cow and sheep skulls and deer antlers. Prominently displayed was a stuffed peacock and a baby deer. Among the other bric-a-brac adorning the walls and hanging from the rafters were a huge wooden fork and spoon, rusted animal traps, leather coats and motorcycle jackets, a rusted rake and a pitchfork, a riding boat and crop and a saddle. Every available space was filled with old newspapers, clothes and books. The extensive video collection dealt predominantly with horror and death.
Okay, könntest du vielleicht kurz jetzt auf Deutsch erklären, wie dann dieses Lieblingszimmer in Anführungszeichen von Catherine aussah?
Ja, das war voll mit ausgestopften Tieren, Jagdutensilien, es gab eine riesige Gabel und einen riesigen Löffel aus Holz, es gab alte Zeitungsausschnitte, Bücher und eine Videosammlung, die voll war mit Horror- und Todesvideos.
Genau, und diese Horrorvideos und Todesvideos, das waren halt auch wirklich Videos, wo wirklich Menschen gezeigt worden sind, die gestorben sind, also quasi sogenannte Snuff-Videos. Mhm. Ja. Ja, Raffi, du hast den Fall ja jetzt das erste Mal gehört. Was ist das Erste, was du loswerden willst?
He had it coming.
He had it coming, ja.
Er wusste es. Also ich bin bei so Fällen immer etwas empathielos, das gebe ich ehrlich zu. John Price wusste ja schon vor der Beziehung, wie gewalttätig sie ist. Die war ja bekannt in dem Ort. Insofern finde ich es schwierig, da, also ich war da nicht geschockt, dass sie ihn umgebracht hat, wohl aber über die Art und Weise, wie sie mit dem toten John Price umgegangen ist. Also, dass sie ihn da kocht und seinen Töchtern als Essen servieren will, um ihn zu demütigen, ist schon heftig. Also, ja, das ist krass. Da ja, muss man erstmal drauf kommen.
Das ist schon sehr, Grausam auf jeden Fall, so ja. Mit so Platzkärtchen und sowas.
Also das wusste er dann bestimmt auch nicht, dass sie dieses Level an, dass sie zu diesem Level an gewaltfähig ist.
Was du eben sagst, ist ja, er wusste das ja eigentlich. Das ist was ganz Wichtiges, was ich eigentlich heute mit dir besprechen will, beziehungsweise mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen besprechen will. Weil ich denke mir, dass dann viele, das ist ähnlich wie bei dem Elaine O'Hara-Fall, sich denken, ja, warum sind die dann nicht gegangen, wenn die Alte so drauf war, wenn die Alte so psycho unterwegs war. Und es ist, ja, es ist auch schwer zu verstehen, glaube ich, spreche jetzt mal für die Leute, wenn man nicht in so einer Art Beziehung war, weil das ist ja wirklich, sage ich jetzt mal, eine häusliche Gewaltbeziehung eigentlich total.
Ja, Moment, aber Elaine O'Hara hatte extreme psychische Probleme, die genau von dem Graham Dwyer ausgenutzt wurden.
Ja, vielleicht ein interessanter Artikel, warum Menschen mit Menschen zusammenbleiben, obwohl sie verletzt haben oder geschlagen haben, habe ich dir hier mitgebracht von der Mirja Hammer. Den werde ich euch auf jeden Fall auch in den Infopost dazu stellen. Und da steht zum Beispiel drin geschrieben, dass solche Beziehungen wie eine Spielsucht sind. Also, dass das so ähnlich wie beim Zocken ist. Wenn man sich auf eine Person alleine konzentriert und die Person ist gewalttätig, aber es gibt auch immer Glücksmomente, so wie das ja hier auch John Price beschreibt mit Life was a bunch of roses, dass man sich dann immer auf diese Glückssträhne konzentriert, wenn der schöne Moment wiederkommt. Sie schreibt hier, diese Momente seien genau wie beim Spielen unvorhersehbar und mitunter rar. Diese seien aber oft so intensiv, also diese Glücksmomente, und erfüllend, dass das Opfer bzw. die Überlebenden am Ball bleiben, in der Hoffnung, dass ein solcher Glücksmoment wiederkommt. Bei dem Gepanikten trete im Laufe der Zeit eine Art Abstumpfung ein, sodass sie am Ende gar keinen Anspruch auf ein gewaltfreies Leben mehr erheben würden, vermutet die Psychologin hier. Genau. Und sie schreibt auch noch, dass es ganz wichtig ist, die Menschen dann auch nicht für diese Entscheidung zu verurteilen, weil sie halt manchmal fast gar nicht anders können.
Ja, also das sollte eben auch keine Verurteilung sein. Ich meinte eher, dass er vorher wusste um ihre Gewaltbereitschaft, das meinte ich.
Du meinst jetzt bei dem letzten Mann?
Ja, bei dem letzten Mann.
Ja.
Dass er dann irgendwann in dieser Spirale drin hängt,
ja.
Dass da kam der nicht mehr raus.
Ja, die Töchter, die in der Doku sprechen, die ich für den Fall mir angesehen habe, haben das auch nicht, also sie mochten die total, aber die haben das halt am Ende auch nicht mehr verstanden, warum der Papa mit ihr zusammengeblieben ist.
Wie alt waren die da, die Töchter?
In der Doku?
Zum Tatzeitpunkt.
Muss ich gleich nochmal nachgucken. Wahrscheinlich auch schon was älter, ne? Ja. Genau. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu dem Thema, ist so wiederkehrende Familiengeschichte, weil du ja eben sagst, ich kann nicht verstehen, warum hat er sich die Frau ausgesucht. Vermutung könnte, es gibt ja das, dass wenn man selber aus einer Familie kommt, wo man viel Gewalt erfahren hat, dass man dann sagt, dann gerät man immer wieder an so Leute, weil man es, sage ich mal, nicht anders kennt oder sich dann dieses Gefühl wieder bestätigt, ne? Das ist ja hier zum Beispiel bei Catherine Knight in der Familie auch so gewesen. Die hat ja die schrecklichste Kindheit eigentlich gehabt, wenn man sich das mal so anguckt. Die wurde ja, weiß ich nicht, die hat gesehen, wie ihre Mutter vergewaltigt wird. Die wurde von Familienmitgliedern vergewaltigt, also total vernachlässigt bis zum geht nicht mehr. Also eigentlich kein Wunder, dass Catherine so geworden ist, wie sie geworden ist. Ich sag immer, wir sagen ja immer, kennst ja immer unser Motto, eine Erklärung ist keine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung.
Ja, ich habe am Anfang gedacht, als du von dieser schlimmen Kindheit erzählt hast, und dann war ja schon irgendwie, hing das im Raum, dass irgendwas Schlimmes passiert. Ich habe am Anfang gedacht, Mensch, das ist eine ganz schöne Warnung, dieser Fall, was für eine zerstörerische Kraft so eine verdorbene Kindheit hat für einen Menschen oder haben kann.
Ja.
Ich meine, in dem Fall war das jetzt extrem, auch diese Obsession mit dem Jagen und Schlachten.
Ja.
Aber trotzdem.
Ja, also du sagst es schon genau richtig. Natürlich nicht jeder, der jetzt, sag ich mal, zum Beispiel sexualisierte oder sexuelle Gewalt erfahren hat, wird dann selber später zum Täter oder zur Täterin. Aber es kann das natürlich bedingen. Man nennt das auch so ein bisschen Lernen am Modell beziehungsweise Lernverhalten. Es hat dann ein großes Thema natürlich mit zu tun. Ne? Ja. Und was mich total schockiert hat bei dem Fall ist, dass da irgendwie so, weiß ich nicht, ich habe mir gedacht, könnte das auch in Deutschland passieren? Wie ist denn das System, das Jugendamtssystem in Australien? Da werde ich mir auf jeden Fall noch mal was drüber anhören und angucken, weil ich fand das irgendwie so kurios, dass sie diese Kinder immer wieder bekommen hat, nach all diesen Taten.
Ich fand es viel krasser, dass sie einfach sich selber aus der Psychiatrie entlassen konnte.
Ja,
das geht ja hier gar nicht. Wenn du eingewiesen wirst, wirst du eingewiesen und dann bist du da erstmal drin.
Ja.
Zum Selbstschutz, aber auch zum Schutz anderer, bis du halt von den Ärzten für gesund genug empfunden wirst, irgendwie einen Schritt zurück ins Leben außerhalb der Psychiatrie zu machen. Das fand ich heftig, als sie sich da selber entlassen hat. War das nicht an dem Tag, wo sie versucht hat, ihr
Kind auf die Gleisen zu legen?
Wo sie ja offensichtlich auch noch in dieser postpartalen Depression drin hing.
Ja.
Ja.
Was übrigens auch eine ernstzunehmende Krankheit ist.
Ja, ich hatte im Bekanntenkreis, entfernteren Bekanntenkreis, war die Frau von einem Bekannten von mir relativ heftig erkrankt.
Mhm.
Und das war auch keine schöne Zeit für die.
Nee, das wünscht man keinem. Also das stelle ich mir echt schrecklich vor.
Ja.
Ja, auch noch mal zu dieser häuslichen Gewalt, die Männer da erfahren haben. Ich meine, Catherine hat sie natürlich auch selber erfahren. Und da habe ich noch zu gelesen, dass der John, also der dritte Ehemann, also der vierte Ehemann, Entschuldigung, ich war ein bisschen schon verwirrt, auch öfters zu Stellen gegangen ist, sich Hilfe suchen wollte, aber halt nicht ernst genommen wurde, weil er halt ein Mann war. Und es ist wohl ganz oft so, dass das auch Männern, auch hier in Deutschland passiert, weil das halt auch noch, sag ich mal, ein gesellschaftliches Tabu ist, häusliche Gewalt an Männern. Man muss dazu natürlich sagen, dass Großteil der häuslichen Gewalt, bei Frauen passiert. Das ist nun mal so. Aber ich denke mir auch, dass es viele Männer gibt oder viele Statistiken das gar nicht so aufnehmen können, weil es halt, wie gesagt, so ein großes gesellschaftliches Tabu ist und vielleicht auch nicht so oft gemeldet wird. Genau, wir werden euch auf jeden Fall noch in die Infobox auch, wenn ihr irgendwas in eurem Bekanntenkreis habt, wo ihr denkt, oh, da müsste ich vielleicht mal mit jemandem drüber reden, auch die Nummer gegen häusliche Gewalt in die Shownotes stecken.
Ja, was meintest du? 80%, offizielle Statistik, 80% Frauen, 20 Männer.
Ja.
Und mit wahrscheinlich einer riesengroßen Dunkelziffer bei den Männern.
Ja.
Das ist trotzdem viel. Das sind 20% sind von 1000 Frauen, von 1000 Opfern 200 Männer. Das ist ganz, ganz viel. Und dafür, dass das so gar nicht im Bewusstsein ist, finde ich das heftig.
Ja.
Man denkt auch gar nicht dran. Bei häuslicher Gewalt denkt man immer direkt, der Mann schlägt die Frau.
Ja, ja, das ist so das erste Bild, was einem im Kopf kommt, ne? Soll ich dir mal die Zahlen von 2019 zu häuslicher Gewalt weitergeben? Das ist ja jetzt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Also laut Bundeskriminalamt wurden 2019 insgesamt 141.792 Menschen Opfer von Partnerschaftsgewalt.
Mhm.
2018 waren es 140.755. Davon waren knapp 115.000 Opfer weiblich. Dann gibt es noch eine Statistik, die sagt, wie viele darunter dann Körperverletzungen waren. Das waren 69.012 Fälle. Gefährliche Körperverletzungen davon waren 11.991 Fälle. Bedrohung, Stalking und Nötigungen waren 28.906 Fälle. Freiheitsberaubung 1.514 Fälle und sogar 301 Fälle von Mord und Totschlag.
Heftig.
Ja. Bei Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen in Partnerschaften sind die Opfer zu 98,1% weiblich. Bei Stalking, Bedrohung und Nötigung in der Partnerschaft sind es 89%. Bei vorsätzlicher einfacher Körperverletzung waren 79,5% der Opfer Frauen und bei Mord und Totschlag in Paarbeziehungen waren es 76,4%.
Ja.
Ja.
Also natürlich deutliche Präferenz ja. für weibliche Opfer.
Ja.
Ich habe die vor 2 oder 3 Wochen eine Meldung aus Großbritannien gelesen. Da ging es auch um so eine Statistik. Und die haben auch einen deutlichen Anstieg in der Zahl der Männer in häuslicher Gewalt, bei häuslicher Gewalt gemeldet.
Jetzt zur Corona-Pandemie oder generell?
Wie das mit Corona zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber da kam das auf, dass da eben auch diese Diskrepanz auch versucht wurde, irgendwie der zu begegnen. Also der Dunkelziffer, meine ich. Ja. Trotzdem sagt es alles aus, dass gerade auch sexualisierte Gewalt fast nur Frauen sind.
Auch hier werden wir euch wieder ein paar Nummern in die Shownotes packen, wenn ihr da Hilfe braucht oder mit jemandem reden müsst oder wollt. Ja, es war ein sehr heftiger Fall, wie ich finde. Mich hat sogar irgendwie, wenn ich ehrlich sein muss, so das Leben und die Kinder, die da reingeboren wurden, das hat mich irgendwie sogar mehr mitgenommen als dieses krasse Ende. Weil, wie du schon sagst, war es bei mir auch so, ja, okay, das war so das war eigentlich klar, dass sowas irgendwie passiert.
Naja, ich musste fast lachen, als du das erzählt hast, dass sie diese Teller für die Töchter fertig
weil
gemacht
das so
hat,
weil
das so abgedreht ist.
Ja, ja, es ist echt ekelhaft. Mit Bratensoße und Kartoffeln und alles, ey, oh. Das ja. ist halt wirklich, mein Gott, die armen... Vor allem die Töchter, ne, die haben halt auch in dem Interview gesprochen, mein Gott, wenn du weißt, dein Vater wurde da jetzt gekocht und der wurde auf den Teller, die Fleischstücke wurden auf den Teller gelegt mit Kartoffeln und so. Das ist, glaube ich, echt das Erniedrigste. Und also das ist ja schlimm.
Ja, ja, ja.
Also wirklich erniedrigend. Ich glaube, das war das, was sie auch wollte.
Ja, hat sie ja gesagt, oder?
Ja.
Ja, aber ich gebe dir recht. Also ich dachte auch, dann kriegt sie noch ein Kind und irgendwie jede Partnerschaft ist gleich und irgendwie hat ja auch jeder weggeguckt im Umfeld.
Ja.
Also sowohl
ja, auch die Familie, also auch die Tante. Die Tante erzählt in dem Interview, dass sie sich damals, als die hier die kleine Melissa Ann, die erste Tochter, da wäre sie wohl ins Bad gekommen und sie hätte gesehen, wie die, Catherine das Baby über die Wanne gehalten hätte, wo das dampfend heiße Wasser und sie hat sie drunter gehalten unter den Wasserhahn und sie hat halt geschrien. Und denke ich mir auch, jo, also keine Ahnung, wir waren nicht dabei, wir wissen nicht die Umstände, aber da wurde halt wirklich viel zu viel weggeguckt, weil sie war ja in Psychiatrien und die wussten ja auch, dass sie Kinder hat und Töchter hat. Der Vorfall mit dem Gleis, mit dem Kinderwagen.
Da hätte die eingesperrt werden müssen.
Jo.
Wenn sie die nicht in der Psychiatrie behalten, dann ja. hätte es da eine Anklage geben müssen.
Eigentlich ist das ja sogar versuchter Mord, wenn
ja,
man
natürlich.
Mal, ne, ich meine, klar, postpartale Depression, ja. Klar, aber es darf natürlich nie das Wohl des Kindes gefährden. Wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist, muss das dann leider, ja, das Kind woanders hin. Okay. Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt alle mal was zum Durchatmen. Ist jetzt irgendwie so ein komischer Wechsel, aber ich habe gemerkt, dass mich das doch schon die letzten Tage sehr beschäftigt hat, wenn man sich dann da die ganze Zeit mit beschäftigt. Raffi, hast du ein Guilty Pleasure vorbereitet? Wie du guckst, hast du es vergessen.
Natürlich nicht.
Guckt mich total geschockt an.
Nee, ich mache das spontan, das liegt mir mehr.
Das heißt, ich muss jetzt aber dann wieder anfangen wahrscheinlich.
Ja, ja.
Okay. Ja, also mein Guilty Pleasure für heute. Ich glaube, da kannst du sogar ein bisschen mitreden dann. Guilty Pleasure. Mein Guilty Pleasure ist, wenn ich was koche, sage ich mal, ich habe jetzt Reis, ich habe Soße und Gemüse. Was machst du dann?
Welches Gericht meinst du?
Es gibt einfach Reis, Soße
Ach,
und
so,
Salat.
Ja, vermischen.
Ja, Raffi.
Also Reis mit der Soße vermischen und Gemüse.
Raffi, wenn er Essen hat auf dem Teller, dann vermischt er alles. Also so,
aber nicht immer.
Aber da, vieles. Und weißt du, kannst du dich daran erinnern, als du das erste Mal gemacht hast, wie ich ausgerastet bin?
Ja, weiß ich noch.
Ich habe so ein ultra geiles Curry gekocht, was so ganz, ganz lange köcheln muss. Und das habe ich dann so ganz schön auf dem Reis drapiert mit so Blattspinat-Dinger noch drupp.
Ja, extrem war es jetzt nicht, aber es war
schon schön. Und der macht einfach, nimmt die Gabel und
klar.
Nee, also ich finde ja irgendwie, dass dann die Geschmackskomponenten mehr zusammenkommen. Findest du nicht?
Erzähl doch mal, was du machst.
Also ich mache halt so, ne, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich habe jetzt Reis, Gemüse und Salat, dann esse ich halt immer nur, also ich würde mir halt nie von beiden gleichzeitig was auf die Gabel tun.
Isst du den Reis dann pur? Stimmt doch gar nicht.
Nee, aber das da, also zum Beispiel auf dem hinteren Teil der Gabel liegt dann der Reis und auf dem vorderen die Soße. Soße, sorry. Raphael lacht mich auch immer aus, dass ich Soße sage.
Was ein logistischer Aufwand das ist.
Aber ich kenn's nicht anders.
Ja, ihr könnt ja mal berichten, wie ihr das Essen esst, was man prinzipiell einfach vermischt. Und Kathi ist halt nicht vermischt, aber.
Das Einzige, wo man vermischen muss, ist für mich Spinat mit Kartoffelbrei.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Da hätte ich gedacht, dass du nicht vermischst.
Ist tagesabhängig. Je nachdem, ob ich ein bisschen Frikel drauf bin, denk mal, halt, misch ich mal einen Spinat mit einem Kartoffelbrei, ich will das Auto. Ja. Ah, und wir haben eigentlich noch ein Guilty Pleasure, was wir aber erst kürzlich herausgefunden haben, weil wir sind ja jetzt erwachsen und können uns so geile Zuckersmacks holen, so Zucker-Kelloggs. Und Leute, wir schwören darauf, Smacks schmecken aus Plastik, aus so Plastik-Tupperdosen am besten. Esst das nicht aus Porzellan, esst das aus so einer alten Tupperdose, schön bedecken, Milch rein und dann lecker.
Ja.
Du hast es dann auch mal ausprobiert und kamst dann voll, oh mein Gott, das ist ja wirklich viel besser.
Das ist genauso, wenn man Cola trinkt, die schmeckt aus der Dose einfach am besten. Oder aus diesen...
Nee, Glasflaschen.
Oder aus den Glasflaschen, wollte ich auch sagen. Ja. Aber eins von beidem, aber nicht die Plastikflaschen oder so.
Nee,
sondern die 0,3er oder 0, ist das 0,3 oder 0,5er Glasflaschen, die sind lecker.
Nee, die kleinen Cola 0,3 Flaschen, damit noch Zitrone, wo da noch Zitrone dran
Zitrone
ist.
Zitrone mag ich ja gar nicht.
Okay.
Aber ich bin mittlerweile auch nicht mehr, also trinke ganz wenig Cola, ganz selten. Bin ich nicht mehr so der Fan von.
Habe ich auch nicht mehr getrunken. Haben wir noch was in der Abstellkammer?
Nein.
Dann gehe ich jetzt zum Kiosk. Ja, Leute, es war wieder sehr schön mit euch. Ich habe noch eine Frage an euch. Sagt ihr Soße oder?
Soße.
Müsst ihr uns auf jeden Fall beantworten. Ich denke, dann würde es einen Streit weniger geben.
Das ist leicht zu beantworten. Tendenziell sagt man hier im Rheinland Soße und richtig heißt es aber Soße.
Okay.
Weil es nämlich ein scharfes S ist.
Aber man kann Soße mit scharfem S, mit Doppel-S und mit S-A-U-C-E, also Sauze.
Ja.
Egal, schreibt uns gerne mal auf Ofenkäsecrimes mit AE auf Instagram. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Sie war nicht zu krass für euch und unsere Diskussion auch irgendwie nicht zu heftig am Ende. Und ja, genießt die Woche. Wenn ihr das hört, ist ja erst Mittwoch. Ich wollte schon genießt das Wochenende sagen, aber ich habe es noch gerettet. Schöwa. Mord.
Und Totschlag. Mord. Und Totschlag.